Na, wisst ihr, was jetzt kommt? Die Table Police kommt jetzt. Ich habe euch erspart, dass ich weiter singe, denn das hört sich ganz grauenvoll an. Es geht heute um die Polizei. Also nicht die, die euch sonst hochnimmt bei all euren illegalen Sachen, die ihr da draußen tut, sondern um Freddy und jetzt neu auch Marius, die euch alles, was ihr schön ausspielt, kaputt machen, weil sie der Meinung sind, dass es nicht richtig gut ist für den Spielfluss gerade. Es geht um, wie gesagt, Table Police. Das mache ich nicht allein. Ich habe es ja schon gesagt. Hi Freddy, hi Marius. Und da können wir ja gleich was offenbaren. Hey.
Wisst ihr, wer gewonnen hat von den Bewerbern?
Und darf ich hier ganz kurz sagen, ich war nie im Leben. Nie im Leben werde ich's. Also als Jochen mir geschrieben hat, so ey, Marius, willst du nicht? Da war ich ziemlich baff. Ich war gerade beim Pathfinder-Spielen, deswegen waren meine anderen Leute dann auch nur so, ey, cool. Und danach bin ich gestorben. Bin ich nicht, aber wäre witzig gewesen.
Ich wollte gerade sagen mit, ratet mal, wer gewonnen hat. Wir wissen es auch nicht genau, aber Marius hat ihn dann umgebracht und ersetzt.
Marius ist heute einfach wieder aufgetaucht.
Ja, ich wusste gar nicht, was passiert.
Schön, dass du dabei bist. Also nochmal an der Stelle danke an auch die anderen drei. Wir haben uns ja schon in Verbindung gesetzt. Cool, dass ihr da wart. An euch da draußen, ihr seht die anderen drei wahrscheinlich mal wieder als Gäste. So sind wir verblieben. Hammer. Marius seht ihr dafür jetzt jede Woche, außer er wird entführt, was wir nicht hoffen.
Oder krank oder hat mal keine Zeit.
Das war eine komisch spezifische Angabe gerade, Jochen. Muss ich mir Gedanken machen?
Vielleicht bist du auch auf einer Dienstreise für unseren Sponsor. Wie sieht's damit aus? Könnte das nicht auch sein?
Unser Sponsor, Ultimate Guard. Beste Hüllenmodus. Wir sind jetzt, wie die meisten Leute schon wissen, von Ultimate Guard gesponsert. Wir mögen die Boulder, wir mögen die Sleeves. Sie sind einer der besten im Markt, einfach um euer Repappe zu beschützen mit Plastik. Wenn ihr aber Bock auf weniger Plastik habt, dann habt ihr die Return to Earth Hüllen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auf dem Link bestellen, weil wir bekommen Kickback. Und wenn ihr außerdem noch weiter Zeug vorbestellen wollt, wie eben die sehr, sehr geilen Playmats, die sie mittlerweile in den Artist-Series rausbringen, dann habt ihr da auch die Möglichkeiten.
Ja, und natürlich werden wir versuchen, Marius in die Fabrik zu schicken, damit er uns coole Insta-Bilder machen kann, wo er ein Haarnetz trägt und mit so einer übertrieben langen Zange eine frische Cortex-Sleeve aus so einem riesigen Kessel zieht.
Ach, schön. Was mich interessieren würde, tatsächlich die ich am meisten liebe, die Boulder. Es gibt ja auch diese, ich glaube, es ist auch diese Back-to-Earth-Serie von den Bouldern, die so ein bisschen mehr Nature, so ein bisschen Textur aussehen. Ich liebe die. Die sehen so toll aus. Ich habe viele von den anderen, aber die sehen einfach hübsch.
Die riechen auch gut. Das muss man immer dazu sagen. Die riechen nämlich wie ein Buch. Und Bücher riechen hervorragend.
Ja.
Alles klar, also vom Buchgeruch zum Geruch der Polizei. was auch immer das ist. Ja, ich habe tatsächlich das Thema hier vorgeschlagen, weil ich war vor kurzem mal wieder in ein Spiel, wo jemand gemeint hat, er muss die Table Police sein. Und gleichzeitig hat die gleiche Person nicht wirklich verstanden, was es bedeutet, tatsächlich das Table Policing zu betreiben. Also ich sag mal, wahllose Gewalt, wahlloses Boardwipen, das ist eigentlich nicht der Job davon. Und ich glaube eben, dass Table Policing so ein gewisses Stigma hat, wenn man das schon hört, weil man ist ja auch quasi dann irgendwo die Spaßbremse, die allen so die Pläne ruiniert. Ich meine, man versucht sogar zu Metagamen, das ist ja ein großer Teil der Strategie, wirklich die Leute da festzuhalten, denen, was sie vorher gemacht haben, auch in Spiele davor. Und, aber tatsächlich ist die Rolle von der Table Police ziemlich wichtig, weil sie kann tatsächlich dafür für super dynamische Spiele führen. Es ist nur, es gibt, glaube ich, nur ein gewisses Misunderstanding, was man eigentlich macht, wenn man überhaupt Table policed, wie man Decks bauen kann, wie man daraus Stärken finden kann, was es nochmal unterschiedlich macht von sowas wie One-for-One-Removal. Und ich glaube, das ist einfach mal gut zu wissen, was eigentlich so eine Table Police potenziell für einen machen kann. Und da möchte ich halt nochmal vorwegnehmen. Table Policing ist nicht einfach. Also das ist, glaube ich, einer der schwereren Jobs, wenn man die annimmt in einer Playgroup, weil man auch sehr leicht der Erzfeind sein kann oder halt sehr leicht einen Erzfeind erschaffen kann, wenn man es eben seinen Job ein bisschen versaut.
Stimmt. Aber erklären wir doch mal kurz, also du hast es jetzt schon, wir haben es jetzt groß ausgeführt, aber was ist das denn genau? Also jetzt haben wir mal angenommen, wir drei würden spielen und ich würde eine Darksteel Forge casten wollen, also dieses wundervolle Artefakt, das ich hasse wie die Pest normalerweise, in dem Fall aber spiele, das alle Artefakte unzerstörbar macht. Dann wo würde dann jetzt die Table Police greifen? Also wo wäre der richtige Moment dafür und warum würde das passieren?
Okay. Das ist jetzt eine Frage, die eben, das ist das Problem mit Table Policing, das kommt jetzt komplett vom Kontext ab. Wenn du eine Darksteel Forge spielst und du hast keine andere Permanente drauf, dann hast du ja gegen nichts verbrochen. Also es ist ja kein Problem, wenn du einfach eine Darksteel Forge hast, auf 5 Leben bist und jemand haut dich in der nächsten Runde kaputt und du wolltest den nochmal raushauen. Der Unterschied ist, wenn du jetzt eine Darksteel Forge hast und die gegnerischen Spieler wissen, dass du einen Boardwipe in der Hand hast, aber nur nicht genug Mana, um den in der nächsten Runde zu machen. Jetzt könnte man natürlich meinen, der Job von der Table Police ist es, die Darksteel Forge doch irgendwie loszuwerden. Tatsächlich ist der Job der Table Police, dass der Boardwipe nicht zu einem automatischen Blowout führt für alle anderen. Es kann sein, indem entweder der Boardwipe danach gecountert wird, indem er den Leute ein bisschen den Finger hinhält, so von ja, du darfst gerne deine Darksteel Forge haben, aber die Frage ist halt, was machst du damit? Die Table Police versucht, den fairen Wettkampf zu haben.
Und wie geht man sicher, dass diese Table Police nicht zu viel Macht an sich reißt? Indem man einfach nur sagt, ich counte mir alles weg, was mir nicht gefällt?
Naja. So. Indem man halt als Spieler im Gegenzug die Table Police bestraft. Wenn sie Bullshit treibt. Denn, wenn jetzt eben die Person nicht wirklich viel Board hat und dann spielt sie eine Darksteel und das wird sofort weggeworfen von der Person, die die Table Police spielt, dann gibt's allen Recht dafür, dass die Person, die kein Board hat und eine Darksteel Forge gespielt hat, die dann weggecountert wird oder sowas, bevor sie überhaupt resolven kann, dass die dann gerechtfertigterweise den anderen, der Table Police versucht, das Spiel zu ruinieren.
Dann sehen wir aber ja auch schon eine Sache dran. Also, Table Police ist offensichtlich eine Rolle, die man einnehmen kann, aus der kommt man aber auch wieder raus, weil man kann ja auch selber policed werden.
Ja.
Also, erstmal ist es keine ständige Rolle. Und es gibt nicht das Table Police Deck. Also ich denke schon, dass man das, es wäre wahrscheinlich einfach ein Control Deck. Man könnte sagen, das ist mein Table Police Deck, aber es gibt's eigentlich nicht. Denn es könnte zwischen uns dreien ja ständig wechseln. Ja. Denn das gehört ja zur Natur von Commander. Mal ist man schwach, mal ist man stark. Und die anderen Leute müssen natürlich verhindern, dass man gewinnt oder wollen das zumindest verhindern. Und bis zu einem gewissen Punkt würde ja fast jede Negativinteraktion mit jemand anderen unter Table Policing fallen, weil man eben wahrscheinlich verhindern will, dass der Status quo sich so stark verändert, dass man nicht mehr mitspielen kann, beziehungsweise dass man einfach direkt verliert.
Jawohl. Also wenn ich jetzt eine Definition, ich liefere mal eine Definition, Table Policing und Deep Table Police ist die Person, die das Control Game in einen Vierspieler-Matchup spielt, um die Leute ehrlich zu halten. Es gibt die Leute, die das Control Game spielen, um zu gewinnen. Aber um das Spiel ehrlich zu halten, heißt jetzt nicht, ich bin jemand, der mich als der quasi wie ein Märtyrer da ist oder sonstiges, sondern man hält es fair, weil man zum Beispiel langsamere Engines hat als der Rest. Man hat Hände gezogen, die einfach mehr Removal haben und ich dann einfach die Möglichkeit habe, die Police-Rolle einzunehmen, um mir später einen Vorteil zu erschaffen. Gleichzeitig, wenn man sagt, man ist die Table Police, heißt es nicht, dass Removal einfach auf irgendwas gezündet werden sollte. Ganz im Gegenteil. Es geht wirklich darum, Probleme zu erkennen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Agro-Spieler einfach alles wegwerf, wird der Control-Spieler da hinten, der jedes Mal eine Karte von seiner Rhystic Study oder was auch immer zieht, sich eins ins Fäustchen lachen, weil du quasi lakaienmäßig alle Arbeit machst. Das heißt, genauso wie du den Agro-Spieler schaden willst, der Control-Spieler, seine Rhystic Study ist genauso unter Feuer. Auch wenn er nichts macht. Es muss tatsächlich so ein bisschen ausgeglichen werden. Weil es ist sehr leicht, jemanden aus Versehen an die Spitze zu stellen, ohne dass man es weiß.
Ist dann die Gefahr bei dem Policing nicht auch so ein bisschen, dass man in diese Geschichte mit Kingmaker reinkommt? Weil, mal angenommen, die Polizei weiß nicht, wie gut mein Deck ist, wie schnell mein Deck ist. Das heißt, die Polizei entscheidet aufgrund von Annahmen, die die Polizei trifft, was in meinem Deck geht und was nicht. Wie zum Beispiel, oh, der Blauspieler hat eine Rhystic Study gezündet, die auf der anderen Seite aber nicht weggeblockt wurde. Oder vielleicht sogar sofort weggeblockt wurde, obwohl das vielleicht die einzige wirklich valuable Card in diesem Deck ist. Ist da dann irgendwie, also das für mich ist da so ein bisschen so die Differenz schwer zu entscheiden, wo hört Control auf und wo fängt Police an? Und ist Police vielleicht auch etwas, was bei eher erfahrenen Spielern oder Spielerinnen stattfindet? Weil ich kann mir vorstellen, bei neueren Spielern, Spielerinnen ist das halt etwas, ja, wenn man die Karten noch nicht kennt.
Und deswegen besteht eben Table Police aus den zwei Compound-Werden, Table und Police. Und man muss metagamen. Das ist ein Vorteil an Metagame. Es ist tatsächlich eine quasi Love Letter, etwas Cooles, was durchs Metagaming entsteht, wenn man eben den Tisch mit den Spielern ein bisschen persönlich kennt und die Annahmen dann auch fundiert werden. Wenn ich zum Beispiel sehe, da ist eine Rhystic Study und das ist ein Budget-Spieler und der hat halt irgendwas gemacht oder ich weiß, dass die Person in einem Ru-Zero-Gespräch was darüber gesagt hat, dann ist es erstmal kein Problem. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, da drüben steht Horst und Horst zahlt seine Steuern nicht, dann nehme ich dir trotzdem die Rhystic Study weg. Weil ich weiß, dass Horst nicht vertraut werden kann als Spieler, weil der einfach reinspielt und danach größere Probleme für alle macht. Und klar, es hört sich jetzt unfair an, einer Person die Rhystic Study zu schießen, weil Horst nie Horst ist. Ja. Aber tatsächlich, wer fragt man sich dann ein bisschen das notwendige Übel? Horst, ja, der wird aber dafür später bestraft. Klar, jetzt geht die Rhystic Study von dir weg, aber Horst, der wird sein Commander in der nächsten Runde genauso removed bekommen.
Okay, aber das würde für mich auch bedeuten, widersprecht mir ruhig, wenn ihr das blöd findet, den Gedankengang, aber für mich würde es jetzt bedeuten, wenn ich Spaß an sowas habe, wenn ich gern Control spiele, wenn ich gern einfach interagiere mit dem Board State, dann müsste ich ja, ich werde ja nicht geboren als Commander-Spieler, der das perfekte Threat Assessment hat und der alle Karten kennt und alle Decks auf der Welt. Das heißt, ich muss selbst in der Playgroup, mit der ich häufiger spiele, wechseln ja die Decks. Das heißt, ich brauche immer ein bisschen, das ist ja so ein bisschen dieses Wettrüsten. Ich brauche ein bisschen Zeit, um zu wissen, was in den Decks ist, was passiert da, wo sind die gefährlichen Interaktionen. Das bedeutet ja aber, dass ich zuallererst, wenn ich zur Table Police, wenn ich da Bock drauf habe und es werden möchte, muss ich ja am Anfang relativ hart auf Cowboy-Cop-mäßig machen und sehr viel zerstören. Denn ich lerne die Sache ja eigentlich nur, also mein generell Threat Assessment, da werde ich ja nur besser, wenn ich sage, okay, ich benutze jetzt meine Ressource, um deine Rhystic Study zu zerstören. Und dann stellt sich raus, es wäre ja nichts passiert dadurch. Also es wären vielleicht 3 Karten gezogen worden und es wäre total ungefährlich gewesen, oder? Die Darksteel Forge, die spielt einfach mehr oder weniger im leeren Raum. Die steht da so, die macht 3 Treasures und einen Soulring unzerstörbar. Und mehr macht die das ganze Spiel über nicht. Mhm. Das heißt, ich müsste in dem Fall, müsste ich ja erstmal das machen, was eigentlich, was wir vorhin gesagt haben, was nicht gutes Table Policing ist. Nämlich einfach so quasi auf Verdacht draufhauen und alles wegschießen. Aber ich müsste es erstmal machen, um später dann ein besonnenerer Polizist zu werden, der dann auch mal sagt, nee, okay, das ist jetzt nicht der Fall, um den ich mich kümmern muss, weil das, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Table Police bedeutet ja nicht, dass man, wie du gesagt hast, als Märtyrer, dass man einfach alle seine Ressourcen benutzt, um irgendjemand anderem zu helfen. Und Marius hat ja auch schon das Kingmaking ins Spiel gebracht. Das heißt ja nicht, ich wende all meine Karten und all mein Mana auf, damit dein Plan funktioniert, denn ich bin ja trotzdem noch ein Spieler. Mhm. Aber da ist doch ein Spannungsfeld dazwischen.
Ja, ich. Und das Spannungsfeld kann aber sehr leicht ausgelöst werden, indem man halt einfach fragt. Und das ist Table Police zu lernen ist schwer. Aber tatsächlich gibt dann jeder auch so ein bisschen seinen Senf dazu. So, ist das ein Problem? Das ist eine Frage, die man ganz schnell mal stellen kann. Man sollte natürlich massiv für alles fragen oder sich von Leuten manipulieren lassen, weil am Ende muss man immer noch die eigenen Entscheidungen treffen. Aber immer mal wieder so zur Hilfe, so, hey, ist das ein Problem? Oder wenn jemand was anderes kommentiert, also zum Beispiel, oh, das Flicker-Deck hat eine Cloud of Fairies gespielt. Eine Cloud of Fairies kennt man vielleicht als neue Spieler, als Karte. Sieht auch gar nicht so krass aus. Aber dass das ein historisch extrem brutales Combo-Piece ist, was gefühlt, selbst für Leute, die sagen, ja, sie spielen ja keine Combo, tatsächlich oftmals in Combo-Kills endet, weil sie selbst erst realisieren, dass sie doch eine Combo haben.
Jetzt musst du aber noch erklären, was sie macht, Freddy, für die Leute, die neu sind und selber mal Table Police werden wollen.
Genau. Aber bevor ich das jetzt genau erkläre, was Cloud of Fairies macht, dann ist es halt auch wichtig, den Input zu bekommen. Hey, jetzt hast du eine Partei, die jemanden anders anklagt, so du spielst ein Combo-Piece und der andere sagt, aber es ist kein Combo-Piece. Da kann man genau nochmal nachfragen. Und vor allem bei Cloud of Fairies hat eine gewisse Line of Text. Es ist nämlich 1 und ein Blau für eine Fee, die, wenn sie reinkommt, 2 Länder enttappen kann. Also quasi sich für umsonst casten kann. Mhm. Das heißt, wenn du die jetzt halt flickern kannst, kannst du vorher noch ein Land tappen, Mana floaten und dann kommt sie wieder rein und kann Dinge enttappen. Und ich sage ja mal, mit sowas wie einem Strionic Resonator kann man das nochmal verdoppeln, der dann für den Strionic Resonator tappt. Und es gibt sehr viele. Also, Cloud of Fairies ist Nies und da ist eine Combo da.
Okay.
Man muss halt einfach sehr viel Erfahrung sammeln. Also, das bleibt bei der Table Police halt ab. Aber man möchte trotzdem vielleicht als Anfänger die Table Police spielen. Und dann ist es, dann wäre es halt wichtig, nicht in diese Falle zu tappen von Just Play More Removal. Das ist, glaube ich, einer der schlechtesten Tipps, den Leuten gegeben wird. Denn es ist, ich glaube, Jim LaPage hat es sehr gut gesagt, es ist einer der besten Wege, korrekt zu sein, ohne hilfreich zu sein.
Mhm. Okay.
Ja, das stimmt.
Ja, denn theoretisch gesehen, Play More Removal ist ein gutes Argument, weil dann passieren weniger Dinge, man hat häufiger Chancen auf gewisse Board-States zu reagieren. Aber gleichzeitig, wir wollen ja doch irgendwie ein Spiel spielen, wo wir angreifen, wo die Leute ihre Pläne durchsetzen, wo auch mal ein Arch-Enemy sich durchaus rausbringen kann. Und wenn man dann halt eben das 40-Removal-Deck spielt, was nicht wirklich gewinnen kann, weil es irgendwie dann One-for-One-Trades raushauen muss gegen den weirden Token, der einen niederhaut, weil man so die Gegner so auf den Sack geht, dann spielt man vielleicht, dann hat man vielleicht ein bisschen overstepped.
Okay.
Also
wenn du jetzt sagst, von wegen mehr Removal ist nicht der Weg, um es zu lernen, für mich als jemanden, der noch nicht viel Erfahrung mit Table Policing gemacht hat, ich meine, ich hatte ein Control-Deck, was ich instantly wie so auseinandergenommen habe, weil ich gemerkt habe, es macht halt keinen Spaß. Und ich finde, das ist, glaube ich, etwas, was halt woran Leute auch viel denken müssen, was du auch gerade schon erwähnt hast, Freddy, wir hocken alle zusammen im Tisch und wir müssen Spaß haben dabei. Was wäre jetzt dein Tipp für jemanden, der sagt, ey, ich will das lernen, da mal so reinzustarten, weil es kommt ja dann doch irgendwie so zumindest ein bisschen aufs Deck an, was man spielt, oder?
Mhm. Und genau, und es ist, du bist kein passiver Zuschauer. Du spielst mit. Schaden ist auch eine Form von Kontrolle. Und wenn man wirklich mal in diese Table-Police-Sachen abdriften möchte, um besser zu werden, dann ist es interessant zu sein, die Person, die halt Removal zum eigenen Vorteil verwendet, nicht nur um jemanden anders zu stoppen, sondern um einen weiterzubringen. Sehr häufig sind dadurch eben also es gibt verschiedene Arten von Removal, aber wirklich gut, wenn man Table Police selbst spielen möchte, ist, indem man eben agiert und das Spielgeschehen aktiv gestaltet. Commander mit niedrigen Mana-Kosten sind wichtig für sowas. Jochen liebt es anzugreifen und einen Monarch reinzubringen. Das hat nicht nur den Effekt, dass, es passiert Schaden, aber niemand kann, wenn Gefahr herrscht, kann niemand quasi über einen anderen hinweg gewinnen. Ist, weil wenn das Spiel relativ gefahrenfrei ist, dann hast du nämlich genau das gegenteilige Problem von, ja, irgendwer assembelt dann drei Karten und geht komplett außer Kontrolle. Das heißt, Kreaturen, die was zerstören, mehr Wert aus den eigenen Removals zu gewinnen, ist super wichtig. Und da ist es oft wichtig, nicht die effizientesten zu spielen. Effiziente One-for-One-Removals, die nur einen Mana kosten, wie Counterspell oder Swords to Plowshares, sind super gut. Also wirklich, die sind ein Schutz, die sind Wege, alles zu beantworten. Sie verlangsamen aber das Spiel. Und wichtig ist halt trotzdem, dass da Tempo passiert. Deswegen bin ich zum Beispiel Riesenfan von der Loran of the Third Path. 2-1, 3 Mana, wenn sie reinkommt, zerstört sie bis zu ein Artefakt oder Enchantment. Hat Vigilance. Und du kannst sie tappen und du und ein gegnerisches Spieler ziehen eine Karte. Hier hast du das Table Policing. Du kannst jemanden ein wichtiges Teil zerstören, ihn aber dann dafür eine Karte ziehen lassen, aber du bekommst ja auch eine Karte daraus. Und einen Body on Board. Und du nimmst deine kleinen Wege, die Leute zu stoppen, und baust die ein. Aber dann wird halt auch angegriffen. Weil Tempo muss ja passieren. Das Spiel muss ja irgendwie vorangehen. Und deswegen ist Table Policing so genau auf einen feinen Grad, wo es auch nicht fürs Kingmaking ist. Weil wenn du King makest, bist du meistens eben in einer Position, wo du eigentlich als die Tischpolizei, wo du vielleicht verlesen hast. Vielleicht warst du gar nicht das Control-Deck an den Tisch. Vielleicht hättest du gar nicht die Rolle des Table Polices einnehmen sollen. Deswegen meinte ich ja, es gibt keine Table Police-Strategie. Es gibt Karten, die dir helfen. Es gibt Mentalitäten, die dir helfen, diese Rolle öfters einzunehmen. Aber es kann ja sein, dass jemand tatsächlich einfach so unglaublich schnell ist mit einem Deck oder mit einer One-Card-Engine in der Command Zone, dich so taxiert, dass du wirklich in ein Kingmaker-Szenario kommst, wenn du immer wieder sein Zeug removest. Und dann halt einfach die dritte Person oder die vierte Person sich ins Fäustchen lacht, weil hat in den schlechten Starten jetzt Quinze.
Ja.
Deswegen ist es eben wichtig zu merken, okay, vielleicht bin ich einfach der Beatdown. Also quasi, wann nimmt man die Rolle ein? Und ich sag mal, man sollte auch irgendwo immer einen Vorteil daraus schaffen. Einen Removal nur einzusetzen, um das Spiel langsamer zu machen, hilft niemandem. Es hilft auch einem selbst nicht als Table Police. Wirklich nicht. Wann es einem genau hilft, ist, um Schutz zu bekommen von einer dritten Person. Quasi, wenn ich Rhystic Study, jemand am Tisch regt sich über diese Rhystic Study auf. Ich weiß, eine Person, die Person ist vielleicht sogar gefährlich, aber hat kein Artefakt on board. Ich kann aber keine Verzauberung an Bord. Ich kann aber eine Verzauberung zerstören. Ich zerstöre die Rhystic Study, damit die andere Person mich in Ruhe lässt und weiterspielt, die ist ja sicher. Was er halt nicht weiß, ist, dass ich einen Boardwipe auf der Hand habe und wenn die Person reinspielt, dafür umso mehr bestraft wird. Mhm. Es ist auch ein Gute an Table Policing, ist den Leuten halt einfach auf einen, ist es halt auf ein relativ temporeiches und aktionsreiches Spiel darauf zu trimmen. Und dass halt auch kleine Dinge am Leben bleiben. Also, und ich glaube, das Stärkste an Table Policing ist eben, wenn man sich auch, wenn auch wirklich dann Schaden passiert jede Runde, weil was es stark macht, ist nicht, wenn nichts passiert. Table Policing ist stark, wenn andere Leute sich gegenseitig hauen. Oder wenn du andere Leute hauen kannst.
Abgesehen davon ist, das kommt jetzt wieder dazu, dass man sehr viel Erfahrung braucht. Gegen manche Decks ist direkter Schaden auch Table Policing. Mhm. Wenn du zum Beispiel ein Carrick-Deck hast, das alles mit Leben bezahlen will, also Carrick, der schwarze phyrexianische Kommandant, der dich schwarze Mana mit Leben bezahlen lässt, also der quasi schwarzes Mana zu phyrexianischen Mana macht, ist jeder direkte Schaden an dem Spieler, der Carrick spielt, ist eine Art von Table Police, weil es ihn daran hindert, seine Strategie einfach auszuspielen, weil er ab einem gewissen Punkt zum Beispiel nicht mehr zwei Spells hintereinander casten kann, ohne zu sterben. Oder er kann das machen, aber es wird dann so gefährlich, dass er dann, weiß ich nicht, in Lightning Bolt Reichweite kommt. Das spielt wahrscheinlich kein Mensch, aber es ist wichtig, Leute an den Punkt zu bringen, ob es jetzt durch eine einzelne Karte ist, mit einem Settle the Wreckage, also alle angreifenden Kreaturen ins Exil schicken. Das ballert schon richtig rein. Das ist auch, ich finde, da kann jeder erkennen, wo der Wert liegt und es ist asynchron. Aber eben auch, ich klaue dir dein Leben oder ich sorge dafür, dass dein Commander für dich nicht spielbar wird und der ist halt wichtig, weil es grenzt, da muss man ein bisschen aufpassen, weil du möchtest auch nicht der fiese Bully sein, der jemanden seinen 2-Mana-Commander auf 16 Mana hochballert, einfach so, weil er es kann, aber das hatten wir ja schon, das ist, du solltest dich halt immer mit dem Moment befassen und mit den Potenzialen, die jetzt momentan gefährlich sind und nicht einfach jemanden sinnlos kaputt schlagen. Aber es kann trotzdem gut und richtig sein, einen bestimmten Commander einfach öfter mal zu removen und auch zu sagen, okay, es gibt jetzt gerade nicht den direkten Anlass, aber ich sehe ja deine Mana-Base, die du hast. Und wenn du von deinen 6 Mana 5 für den Commander ausgeben musst, dann ist es auch okay. Da wirst du nämlich erstmal keinen Unsinn fabrizieren. Aber wie gesagt, also da muss man ein bisschen aufpassen, da wird man nämlich schnell gemein und das mögen Leute auch nicht und ich kann verstehen, wenn man nicht damit zufrieden ist, wenn einem der Commander die ganze Zeit weggeschossen wird. Da hilft es vielleicht auch, wenn man nicht nur fragt, sondern auch aktiv redet und sagt, hey, pass mal auf, ich mach das gerade, weil ich weiß, dass das gefährlich ist oder es den anderen erklärt. Und dann würde ich sagen, geht es fein, wenn man es nicht übertreibt.
Nicht, weil ich nicht will, dass du keinen Spaß hast. Was wahrscheinlich aber trotzdem oft darin resultieren kann. Jetzt, wo ihr gerade so drüber redet, ist tatsächlich mir aufgefallen, dass wir, glaube ich, bei den Precons von Murder at Carle of Manor, da ist ein Precon dabei, das Blame Game mit Nelly Borker, die impulsive Anklägerin, die sagt, dass immer wenn sie angreift, kann man eine Kreatur deiner Wahl verdächtigen. Verdächtigte Kreaturen haben Bedrohlichkeit, müssen von 2 Kreaturen mindestens geblockt werden, und kann nicht blocken. Und am Schluss, darauf folgend, goadet man quasi alle suspekteten Kreaturen, alle verdächtigten Kreaturen. Das heißt, sie müssen andere Leute angreifen, was im Endeffekt ja auch irgendwie eine Art von, ich weiß jetzt nicht, ob es Policing ist, aber in den Spielen, die ich damit gespielt habe, hat es auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Spiele, die sich häufig hinziehen, so jeder bleibt an seinem Board hocken, niemand greift an, weil man will schauen, was der andere macht, dann schneller zu etwas kommen. Beziehungsweise man kann sich natürlich auch Kreaturen raussuchen, wo man genau weiß, der wird mit dieser Kreatur nie angreifen, weil das ist bloß eine Engine-Teil von ihm oder ihr. Und ist das dann auch so ein bisschen, was da so reingeht, so Loki?
Absolut. Du bist nämlich Verkehrspolizist. Das ist nämlich das eine Problem an Table Policing, was die Leute oft vielleicht sich ein bisschen mehr ans Herz legen könnten. Du bist nicht ein, ich versuche irgendwelche Verbrecher, du bist Verkehrspolizist.
Jochen hat vorhin gesagt, man muss als erstes schießen und dann lernen. Das habe ich mir gemerkt.
Aura, man darf, je nachdem, in welchem Land man ist, kann man auch als Verkehrspolizist zuerst schießen. Ich lege es niemandem ans Herz, das sind keine guten Polizisten, die das machen.
Okay, Entschuldigung, Freddy.
Aber effektiv geht es darum, dass die Leute mit ihren Boards, in dem Fall als Autos, fahren können, aber es zu keinen Staus kommt, die Leute nicht gefährlich fahren, die Leute nicht so übertrieben übers Tempolimit fahren oder Vehicular Manslaughter begehen. darum geht es eigentlich hauptsächlich. Es geht darum, dass es zu keinen Board-Stalls kommt, weil die Leute, weil das ist, was für einen rausholen kann, dass das Spiel aktiv und dynamischer wird. Deswegen, es ist nicht darum, überall Stoppzeichen an jeder Kreuzung aufzustellen. Es geht darum, dass permanent gefahren wird, dass Board-Stalls verhindert werden, dass Person B bei Person C angreifen kann und nicht da steht, warte, ich kann bei niemanden angreifen, weil wenn ich nämlich greife ich C an und dann, also bleibe ich passiv hinten. Table Policing geht eben darum, dass man Board States kreiert, wo Leute angreifen können, wo Leute Engines aufbauen können, aber nicht außer Kontrolle geraten. Und vor allem, was eben noch wichtiger ist, dass man selbst aktiv teilnimmt an dem ganzen Zeug, dass man die Person ist, die auch angreift. Und deswegen finde ich, Nelly Borka ist ein super gutes Beispiel dafür, weil genau sie bricht Board Stalls mit, weil Menace ist eine Form von Invasion, gleichzeitig kann sie niemanden angreifen, der nur eine Kreatur hat. Gleichzeitig ziehen aber die Leute Karten und machen was. Die haben viele Game Actions damit. Und das führt eben zu den dynamischen führt eben dann zu einer sehr coolen Spielerdynamik und was man für eine Person selbst rausziehen kann. Das andere, deswegen würde ich mal ganz gerne über die Typen von Removal reden, also die man ziehen kann. Wenn man wirklich sagen möchte, aber ist das überhaupt so interessant für mich oder wie soll ich das jetzt dann umsetzen? Das ist, auf der einen Seite sagt Freddy, spiel nicht mehr Removal, auf der anderen Seite ist etwas unglaublich Wichtiges für die Strategie. Wichtig ist es, tatsächlich eine Liebe zu schwachen Karten zu entwickeln dafür. Weil es gibt nämlich drei Arten von Removal. Und eine ist definitiv besser fürs also die im Table Policing auch verwendet wird. Das eine ist das One-for-One-Removal. Counterspells, Path to Exile. Ich verwende eine Ressource, um eine andere Ressource loszuwerden. Dann gibt's synchrone synchrone Karten, wie zum Beispiel einfach Boardwipes.
Ja, zerstöre alle Kreaturen.
Zerstöre alle Kreaturen,
bam. Inklusive meine, ja.
Genau. Oder zerstöre alle Artefakte, oder jeder Spieler opfert Kreaturen, was auch immer. Asynchron hingegen, das ist nämlich, wo Wizards meistens, die Leute denken sofort, Ingaruk's Wake, eine 9-Mana oder 10-Mana-Karte in schwarz, die einfach besagt, zerstöre alle Kreaturen, die du nicht kontrollierst. Ja, das ist eine Art von asynchronen Boardwipe, aber es ist tatsächlich wert, weil 9-Mana, dann sind wir so, schon so spät, dass man nicht flexibel sein kann. Ich würde eher mal über sowas wie From Dusk Till Dawn reden. Eine weiße Karte, die nur Kreaturen mit 3 oder mehr Power zerstört. Und Aftermath, man kann sie für 5 Mana aus dem Friedhof exilen. Und dann darf man Kreaturen mit Power 2 oder weniger von Friedhof auf die Hand nehmen oder aufs Spielfeld bringen?
Auf die Hand.
Auf die Hand nehmen.
Genau. Oder? Ich schaue noch mal nach, aber ich glaube, es ist auf die Hand, weil sonst wäre es auch, glaube ich, häufiger gespielt.
Ja, genau. Theoretisch ist eine Karte, die sehr überkostet ist.
Ja, Hand.
Aber wenn man eben selbst einen Commander hat, der das überlebt und sehr viel passive Value reinbringt, einfach indem er da ist, kann das ein Boardwipe sein, der sich eben genau dafür lohnt, weil der Boardwipe kann proaktiver gespielt werden. Wenn ich einen Wrath of God habe, der theoretisch einfach alles covert, da kann ich den nicht in mein eigenes Board reinspielen, wenn ich ein boardbasiertes Deck bin. Aber ich kann einfach sagen, okay, ich verliere 4 Kreaturen, aber die Gegner verlieren so viel mehr dadurch. Der Gegner, der erst einen Rise from the Dark Realms resolved hat, verliert so viel von seinem Board damit. Und ich habe trotzdem noch meine kleinen Kreaturen am Leben. Und genau für sowas muss man eben schauen, für diese, hey, ich hinterlasse einen Body, ich hab einen aktiven, großen Game-Einfluss aufs Spiel, aber ich bring's auch weiter. Indestructible ist unglaublich gut für Table Policing, genau deswegen, weil da muss ich mir nie Sorgen machen können, ob ich den Board Wipe zünde oder nicht.
Es sei denn, also was da jetzt auch gerade noch so reingeht, so mit so ein bisschen asynchron, ist eine Karte, die ich auch wahnsinnig toll finde, ist Farewell. Mit für 4 beliebige Mana, 2 weiße, und man kann eben eins oder mehrere wählen, von wegen entweder Exile alle Artefakte, alle Kreaturen, alle Enchantments oder Graveyards. Und je nachdem, was man selbst spielt, kann man damit sehr spezifisch sein. Alle Artefakte inkludiert zum Beispiel auch alle Artefakt-Kreaturen. Das heißt, wenn jemand ein Artefakt-Kreaturen-Deck spielt, dann kann ich bloß diese Option wählen und habe diesen Spieler im Endeffekt damit sehr weit zurückgesetzt, wenn der zum Problem wird. Oder auch alle Friedhöfe zu exilen, Enchantments zu exilen, inkludiert zum Beispiel auch Creature-Enchantments. Also, oder Verzauberungskreaturen. Mhm. Mit dem kann man auch sehr spezifisch sein.
Wobei der ja streng genommen, also man kann spezifisch sein, was ihn dann wieder in die flexible Richtung schiebt. Er ist ja streng genommen trotzdem synchron.
Genau.
Das ist halt das Ding an der Sache. Und eine Sorcery, also das kommt auch noch dazu. Yes. Das Tempo spielt ja beim Table Policing auch eine Rolle. Also mit einer Sorcery kann ich sehr mächtig sein, aber ich kann halt nicht drauf reagieren. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Kombination an. Weil ein Deck, das keine 1 gegen 1 Interaktion hat, das scheitert in der Situation, wo man es sofort regeln muss. Also wo die Karte halt nicht gecastet werden darf. Das darf halt nicht durchkommen, sonst ist das Spiel vorbei. Da wirst du mit einer Sorcery schlecht aussehen.
Ja, true.
Man sieht immer schlecht aus, wenn man nur synchrone Dinge hat, weil das zum Beispiel auch, glaube ich, das, was so Table Policing einen sehr schlechten Ruf verleiht, und das hatten wir ja schon öfter mal bei Precons. In Precons sind öfter mal ganz schön viele Board Wipes drin, und in Precons ist es aber manchmal gar nicht so gut, dass so viele Board Wipes drin sind, weil die Spiele dadurch sehr lang sind und Precons auch nicht dafür bekannt sind, dass jedes Deck oder selbst die Decks, die vielen Boardwipes haben, dass sie sich wieder sehr gut aufbauen können. Es dauert einfach sehr lang. Ja. Und nur asynchrone wird man, da ist meistens das Problem, entweder sind sie halt sehr teuer im Mana oder die sind halt irgendwie eingeschränkt auf eine andere Weise und damit kommt man dann auch nicht weit. Also es gibt schon sehr, sehr coole asynchrone Karten, mit denen man sehr schön interagieren kann, aber ich glaube, dadurch, dass sie asynchron sind und dass Wizards das weiß, und dadurch, dass sie immer irgendwelche, man muss meistens durch einen Reifen springen, damit es klappt, kann man damit halt auch nicht alles abdecken.
Ja. Aber was ich eben wichtig finde wegen den Asynchronen, schaut mal bitte mehr auf Trinket-Effekte, die ihr einbauen könnt. Also einen Removal, der euch einen Clue hinterlässt, der vielleicht mehr kostet. Denkt man erstmal so, das ist, naja, gut, das Ding zahlt sich irgendwann vielleicht mal aus. Aber wenn man es spielen kann, hilft, kann es einen, ist es auf der einen Seite flexibel, aber so bekommt man tatsächlich, als Table Police wird viel Zeit verbracht, oder Karten, die einen erlauben zu Table Policen, wenn man nämlich das Board nicht macht, wird man einfach kaputt kaut von den Leuten. Egal, was passiert, dann kann man nicht gewinnen. Aber lauter solche kleinen Trinket-Effekte, die ich irgendwann halt eincashen kann für was Großes, erlauben dann eben dazu, dass ich ein controllastigeres Spiel spielen kann. Und was auch noch sehr wichtig ist für die Table Police, sind starke One-Offs. Oder starke One-Off-Engines eher gesehen. Eine Rhystic Study ist vielleicht für eine Table Police gar nicht gut. Also nicht nur in dem Sinne von die Leute können drumherum spielen, man macht die Leute aufmerksam auf einen. Es ist, wenn man eine Rhystic Study spielt, dann ist es meistens sehr schwer, sogar die Table Police selbst zu spielen, weil man sehr leicht die Leute auf einen aufmerksam macht. Und aber du bist das Problem. Und dann hören auf, die anderen Leute Removal gegeneinander einzusetzen. Das ist ja auch was, was nicht wenn sich alle gegen einen verbünden, dann kannst du Police sein, wie du möchtest. Du wirst einfach rausgehauen.
Naja, ich würde sagen, ab einem gewissen Punkt bist du dann auch nicht mehr die Police, weil dann, wenn du feststellst, dass alle immer gegen dich arbeiten, dann bist du entweder der aggressivste, gemeinste Scheißkopf, den es gibt, oder du bist einfach so übermächtig, dass du überhaupt nicht mehr die Table Police bist, weil man kann natürlich aus der Machtperspektive sagen, der Arch-Enemy ist auch die Table Police. der erstickt halt alles unter dem Frieden der überlegenen Waffengewalt. Also dann sind ja auch, im Grunde sind dann alle Platz 2, wenn sie in der gleichen Runde verlieren. Aber das heißt ja nicht, dass du irgendwie dafür gesorgt hast, dass das Spiel ausgeglichen voranging.
Ja. Und aber deswegen finde ich solche One-Card-Engines sehr wichtig. Serra Paragon, 2 und 2 weiß für eine Kreatur, die einmal pro Runde einen permanent mit 3 oder weniger aus dem Friedhof casten lässt. Wenn sie das Spielfeld verlässt, exilst du sie stattdessen und bekommst 2 Leben. Hört sich jetzt nicht nach nicht viel an, aber wenn du tatsächlich den Serra Paragon draußen hast und über eine lange Zeit und immer wieder deinen kleinen Value hast, fängst du an, trotzdem sehr gefährliche Value aufzubauen, während du eben sowas wie einen Loran zurückholst oder anfängst mehr und mehr zu rampen, einfach indem du einen Fetchland wiederholst oder Leben bekommst. Serra Paragon sieht nach nicht viel aus, aber wenn du halt einfach sagen kannst, ich habe mein eines Piece, es ist eine Kreatur, die das Board beeinträchtigt, die angreifen kann, die blocken kann, die Monarch holen kann. Ich bringe vielleicht sogar den Monarch ins Spiel und lass mich ein bisschen absichtlich hauen. Sie hilft mir sogar noch dabei, mich zu verteidigen. Und in dem fairen Spiel sind diese One-Card-Engines und meine Flexibilität, die als controllastiger Spieler dann bleibt, einfach so viel wert, dass ich dann am Ende so sagen kann, so, also, jetzt bin ich aber einfach in einer sehr guten Position. Ihr habt wenig Leben. Jetzt wird tatsächlich ein richtig krasser Boardwipe gemacht. Aber ihr habt euer Pulver schon verschossen. Und ich hab noch mein aggressives Pulver am Ende da. Mhm. Und gleichzeitig, so kann man nämlich tatsächlich erst die Table Police gewinnen. Und es macht auch sehr viel Spaß, tatsächlich unglaublich viel aus einer Karte zu holen wie Serra Paragon. Also, das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingskarten aus dem ganzen Jahr. Über die ich, glaube ich, überhaupt noch nicht gesprochen habe. Aber einfach, die macht passiv einfach so viel. Und es ist immer wieder schön, neue Lines zu sehen in unterschiedlichen Decks, die man vorher nicht auf dem Schirm gehabt hat.
Ich glaube, wir hatten sie im Spieler der Exil und tatsächlich auch so eingeordnet. Also, dass die einem schon viel machen kann. Dadurch, dass man die Sachen exilt, stößt sie halt an eine Grenze. Also, die hat einfach ein Limit. Weil ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eigentlich besser, wenn Karten ein bisschen limitiert sind und das, meistens machen sie dann mehr Spaß zu spielen. Aber ja, bei der, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren, war das so, dass das so eine gute Karte ist, um unter dem Radar zu fliegen, die einem immer mal wieder was gibt. Und das ist ja auch das Ding. Man verhindert halt, dass man Arch-Enemy wird, wenn man eine Karte hat, von der die anderen Leute sagen, naja, es schickt ihm die Karten ja dann ins Exil, wenn er was damit macht. Er kann sie ja nicht flickern. Er kann sie nicht wieder irgendwie aus dem Friedhof zurückholen. Solche Sachen. Wenn deine Spieler oder deine Mitspieler sowas sagen, ist es meistens ein guter Schutz für die Karte und für die Strategie, die damit zusammenhängt, weil also
schnell sagt, wieder aus dem Kopf raus.
Das plus, selbst wenn sie in den Kopf kommt, das ist immer so, so gefährlich ist die eigentlich nicht.
Mhm. Exakt. Und so gefährlich ist nicht, weil Schutz ist einfach, glaube ich, das Keyword von was ist es, was ist spielerisch oder sag mal sozial das Stärkste, was man aus der Table Police schlagen kann. Ja, man ist halt die Person, die Rhystic Study entfernt hat. Man ist die Person, die die Combo verhindert hat, die vielleicht eine Combo erklärt hat für jemanden, weswegen die gefährlich sein kann, wie mit einer Cloud of Fairies. Man ist nicht die Person, die 5 Runden lang hintereinander mit Serra Paragon ein Land aus dem Friedhof geholt hat und jetzt das meiste Mana on Board hat.
An der Stelle möchte ich übrigens kurzer Einschub. Es hilft euch, wenn ihr nicht die Table Police seid und wenn ihr aber auch nicht der Spieler sein wollt, auf den immer draufgehauen wird, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Cloud of Fairies spielt oder was anderes mit einer Combo, wenn ihr selber an der Stelle sagt, ich spiele jetzt diese Karte, ich habe noch 3 andere Karten in meinem Deck, mit denen kann das potenziell eine Combo ergeben. Das sorgt nämlich auch dafür, dass die anderen Spieler sich erstmal unbewusst vermutlich denken, okay, das war eine faire Nummer, der hat mir seine Combo erklärt. Das sorgt auch dafür, dass eben erstmal nicht misstrauisch auf einen draufgehauen wird. Wenn, dann wird wahrscheinlich zu Recht auf zumindest diese Combo draufgehauen. Und zum anderen merken sich das ja andere Spieler. Und da wir ja schon hatten, dass Table Policing auch eine Metagaming-Sache ist, Wenn man selber immer der Typ ist, der Kombos aus nichts abfeuert, wird man vermutlich von den anderen Leuten mehr Interaktion mit dem eigenen Board abkriegen. Das ist einfach so, weil die Leute ja nicht wissen, was passiert. Und die werden sich nicht alles an deinem Deck merken, sondern im Zweifelsfall, wenn du den Ruf erstmal hast, dann werden sie eben diese schlechtere Table-Police-Politik betreiben und dir alles weghauen. Weil du die Person im Zweifelsfall bist, die mit einem Stein und einer Plains irgendwie Infinite gehst und alles zerstörst. Und das möchte halt niemand.
Ja. Ich glaube, vor allem Greasefang möchte ich hier nochmal kurz erwähnen. Mein Greasefang-Deck ist, glaube ich, das, was sehr häufig in die Table Police fällt. Greasefang ist 1 und Orzhov für eine 4-3 Rattenpilot. Und im Beginning of Combat kannst du ein Vehikel aus deinem Friedhof aufs Spielfeld bringen. Es bekommt Haste bis zum Ende der Runde und in Endstep bekommst du es wieder auf die Hand. Es ist aber nicht gecrewt. Deswegen musst du es quasi effektiv mit ihr crewen und dann kannst du direkt das angreifen. Man kann das sehr offensiv damit spielen mit Parhelion, was einfach ein 8-Mana-Vehikel ist, was 2/4/4 Engel bringt, was dann, oh Gott, was ist das für ein Turn 3?
Ja.
Aber das Deck zeichnet sich, glaube ich, am besten eben durch sein Table Policing aus. Weil, ich sag mal, die Karte, die tatsächlich am besten ist in dem Fall, ist der Search Hacker Mac. Der einfach, wenn er reinkommt, doppelt so viel Schaden auf eine Kreatur schießt, wie du Vehikel kontrollierst. Und das Deck hat gar nicht so viel Vehikel. Aber dadurch, dass ich einfach jede Runde ein Artefakt bekomme und sonstiges, und aber trotzdem ist Board-Effekte, ich mache niemandem zu viel Schaden, aber ich kann immer so ein bisschen die Kontrolle haben, dass die Leute anders von mir nicht außer Kontrolle geraten. Ich habe schon so oft Leute gehabt, die haben sich hingesetzt mit dem Deck, gegen das Deck, wissen, dass es gefährlich ist, sagen genau, hey, ich weiß, Freddy, deine Winrate ist extrem hoch, ich verliere die ständig gegen dieses Deck, ich hau auf dich ein. Und dann stehe ich halt da und es ist halt so, ja, also ich mache jetzt halt gerade gar nicht so viel. Aber dann versuchen sie irgendeine Combo abzuziehen und dann ist auf einmal ein neues Ziel und während die ganzen sich darauf, hey, also Greasefang hat mir 6 Vehikel insgesamt in den Spiel zurückgeholt. Und jetzt nach dem zweiten Boardwipe, weil dieses Deck extrem viel Indestructible spielt, bin ich doch irgendwie am Gewinnen. Aber das Deck ist super gut, sich genauso hinzustellen, dass wenn einer jemanden tötet, andere Leute ihn gegenseitig töten. Also quasi so den Schutz zu bieten. Ich lasse die anderen Leute ein bisschen meine Drecksarbeit machen. Aber ich merke auch, ich glaube, ich habe bis jetzt ein Spiel mit Greasefang gehabt, wo die Leute keinen Spaß hatten am Tisch. Und dafür, dass ich dieses Deck ungelogen 50, 60 Mal aufgepackt habe, irgendwo in dieser Reichweite. Ich glaube, ich habe nämlich nach den 35. aufgehört zu zählen, meine Win-Loss-Ratio zu tracken. Und ich weiß nämlich genau, dass es 35 ist mit dem Deck. Dann, und es ist vor einem Jahr gewesen, wo ich aufgehört habe zu tracken. Ich weiß, dass dieses Deck extrem geile Spiele erzeugt. Und deswegen lege ich den Leuten Table Policing, Metagaming und sonstiges ans Herz, weil in meiner Erfahrung kann man damit dann eben so viel geile Spiele machen mit einem Deck, was immer wieder ausgepackt ist, was die Leute kennen. Man ist bekannt dafür und trotzdem haben die Leute einfach Spaß.
Das heißt, jetzt, wenn ich euch so zuhöre mit den ganzen Sachen, wir haben ja vorhin gesagt, dass Table Policing kein Deck-Archetyp ist. Und da stimme ich euch zu. Aber es klingt trotzdem so ein bisschen, dass es muss schon ein bisschen mit dem Hintergedanken sein. Weil natürlich willst du den Tisch beeinflussen. Du musst viel Interaktion auch drin haben, weil du das Spiel bewegen haben möchtest und sowas. Aber willst aber gleichzeitig nicht halt gleich Turn 3 Arch-Enemy sein, weil du halt ein fettes Combo-Piece rausgehauen hast, was vielleicht Infinite gehen kann nächste Runde. Das heißt, es ist so ein bisschen dieses, ey, du, mach das nicht mehr. Aber gleichzeitig auch ein so, ey, ich hab hier meine Little Guys, come on, schaut euch die anderen Leute an. Also das ist wahrscheinlich, wo es wahrscheinlich auch so ein bisschen reingeht, so, ich meine, Policing geht bestimmt da auch immer ein bisschen rein, halt so ein bisschen Politics, so ein bisschen so, ey, ich bin nicht das Problem. Schaut euch die anderen Leute, ich tue euch die Gefallen hier, ey, ich hab Rustic Study removed. Schaut, ey, meine 15.1.1, was wollt ihr denn damit? Komm, ich ping ich euch ein bisschen an. Okay.
Würde man zuerst denken.
Ja.
Aber weswegen ich eben sage, das ist kein Deck, ist, weil das andere Extrem funktioniert auch dafür. Ich glaube, was Table Policing unterschiedlich macht von anderen Decks, ist nicht, dass es eine Strategie ist, die man immer verfolgen kann. Es ist, dass du mit dem Mindset herangehst, wie viel Removal ist im Spiel. Und du der Kontrolleur des Removals wirst. Auch von anderen Spielern. Ich sag mal, du kannst auch Table policen, indem du offensichtlich gefährliches Zeug spielst, das ein absichtlich removed wird. Und du bist dann die Person, die am Schluss den entscheidenden Removal noch zurück hat.
Big Brain.
Noch verfügbar hat und somit das Spielgeschehen beeinflussen kann.
Damit niemand dein Counterspell counterspellen kann, weil sie deinen Counterspell an deine fette Combo-Piece verwendet haben.
Exakt. Es ist Parhelion in Greasefang in Friedhof zu hauen, damit jemand sein Graveyard-Removal spielt, damit man selbst die einzige Person ist, die noch über Graveyard-Removal verfügt, dass andere Leute anfangen, ihre Graveyard-Kombos zu machen und man sie dann für den maximalen Damage treffen kann.
Ich sehe schon, also Table Policing ist, glaube ich, auch so ein Ding, das kommt noch, weil ich bin noch bei der Stufe an Magic, wo ich so, ey, Number go up, I'm happy, Neuron Activation bin. Aber das klingt crazy fun, also, ja.
Ja, also du wirst wahrscheinlich auch, also ich nehme an, dass es gibt immer irgendwelche wirklich großhirnigen Menschen, die damit kein Problem haben, aber ich habe auch so angefangen, dass ich mit, auch weil ich mir dachte, das ist die scheiß Aufgabe der Boros Legion, wenn du irgendwas spielst, was irgendwie gefährlich aussieht, dann wird es jetzt weggehauen. Das ist nämlich meine Pflicht, das zu tun. Inzwischen bin ich da auch vorsichtiger geworden und ich glaube auch klüger. Weil das gehört ja auch dazu, dass man, also wir haben jetzt immer gesagt, hier, ja, das ist Table Policing und eigentlich sollte die verhindern, dass es einen Arch-Enemy gibt dass man selber der wird. Mhm. Aber da gibt es ja zwei Sachen. Zum einen muss ich ja aus bestem Selbstinteresse, muss ich ja immer so spielen, als ob ich der erfahrene Table Policer wäre. Nämlich, wenn ich jetzt das beachte, was Freddy vorhin gesagt hat, ich spiele asynchrone Dinge, ich verwende sehr wenig Ressourcen, um sehr viel zu erzielen. All sowas. Und zum anderen ist es ja, wenn es mir jetzt noch einfallen würde, was mein zweiter Punkt war, ich hatte ihn gerade noch. Er fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Es war auf jeden Fall noch ein zweiter Punkt, denn wenn man das nämlich lernt, nee, er ist einfach weg. Oh ja. Er wurde mir gecounterspelled. Wie heißt der? Memory Erase?
Memory Deluge? Memory Erase?
Nicht Mind Wipe.
Ich suche die.
Ich weiß, was du.
Aber auf einem Spiel, das Jochen, du und Fritz auf der Command Con mit mir gemacht haben. Nein, das war Fritz leider nur. Du warst leider nicht dabei. Das war das Problem. In Greasefang habe ich gespielt und ich hatte einen Thunderhawk Gunship im Friedhof. Was quasi eine kleine Version von Parhelion ist, ist 6-6 und macht halt 2-2 Astartes, wenn sie reinkommt. Ich habe in diesem Spiel einfach mein Commander-Deck gespielt, auch wenn ich das Greasefang-Deck bin. Aber wieso habe ich das nicht gemacht? Ich wollte die Leute so unter Stress stellen, dass die mir meinen Friedhof removen. Ich wollte es einfach. Ich wollte meinen Commander nicht irgendwie einfach rausrennen, um in den Removal rennen. Wenn ihr so viel Angst habt, dann müsst ihr meinen Friedhof removen. Weil tatsächlich wollte ich nämlich was anderes von meiner Hand im Friedhof haben. Und das ist auch eine Sache von Policing. Eben, denkt mit Removal als erstes, zieht es raus. Das Spiel habe ich tatsächlich dann dadurch auch gewonnen. Aber ich habe einfach meinen Commander für, glaube ich, 4 Runden lang nicht gecastet, während dieses blöde Gunship in meinem Friedhof war. Es ist halt auch wirklich ein bisschen Geduld, sowas zu haben, weil es war super gefährlich, wenn ich meinen Commander spiele, der wird removed und dann ist mein Zug vorbei. Das konnte ich mir einfach nicht leisten. Da ist einfach das Risiko zu hoch. Aber ich weiß, dass sie keinen Friedhofsremoval haben und ich habe halt so lange den Fokus auf dieses blöde Thunderhawk Gunship gelegt, dass ich irgendwann einfach eine Paelion gehardcastet habe aus meiner Hand. Der dann mehr gemacht hat.
Es ist mir wieder eingefallen, Freddy. Mhm. Es war ein Tipp für generell, wenn man, es ist ein Tipp für gutes Magic-Spielen, aber es ist, glaube ich, wichtig, wenn man Table Police gerne ausprobieren möchte, wenn man da stärker reingehen will. Mhm. Spielt sehr sauberes Magic, denn das gehört auch dazu, wenn man die Table Police ist, muss man auch mit der geistigen Ressource von den anderen Leuten spielen. Und dazu gehört halt auch, dass man nicht die Hände der anderen Leute kennt und auch nicht weiß, wie deren Interaktionspotenzial ist. Und du hast es vorhin gesagt, wenn Marius sich jetzt unschlüssig ist, ob ich das Problem lösen kann und ich bin aber in der Turn Order nach Marius dran und es geht darum, ob etwas resolved, sollte ich, auch wenn ich etwas habe, um das zu lösen, denn das ist ja der Punkt, man soll ja nicht mit runtergelassenen Hosen dastehen als jemand, der ausreichend Interaktion hat, muss ich das nicht gleich rausblasen, denn es gehört auch dazu, dass die beste Art von Removal die ist, die mein Gegner gegen was anderes spielt. Mhm. Und das trägt dazu bei, man wird erstens sicherer, weil man einfach, also alle am Tisch werden besser dadurch, wenn man einfach sauberes Magic spielt. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Das ist, man kann sehr viel homebrewen bei Commander, aber so Sachen wie die Turn Order berücksichtigen, wenn man auf etwas, wenn was auf den Stack geht und so, das ist einfach. Fangt nicht an zu diskutieren. Das ist, man kann gutes Magic spielen und lustiges Magic, aber nur, es gibt halt nur eine Art, sehr sauber Magic zu spielen. Es macht halt das besser und gleichzeitig schärft es selber von einem so ein bisschen den Sinn. Es hilft einem, die Decks kennenzulernen, weil ich dann sehe, okay, Marius hat offensichtlich 3 Counterspells. Er hat 2 davon gespielt und hatte gesagt, er hat am Ende des Spiels noch einen auf der Hand gehabt. Ich lerne so ein bisschen. Weil, wenn das Ganze eine Metagame-Nummer ist, muss ich ja wissen, womit ich es zu tun habe. Und zum anderen hilft es, einfach Ressourcen zu schonen. Es hilft, dass man selber ein besseres Pokerface hat. Denn da bin ich bei dir, Marius, ein bisschen zur Politics. Also diese soziale Komponente spielt schon, finde ich, eine wichtige Rolle, dass man das Blaulicht hat, aber nicht die ganze Zeit an. Denn sonst weiß ja niemand, wann wirklich Notfall wenn ein Notalarm losgeht oder ob es einfach nur wieder mal vergessen wurde, abzuschalten. Das heißt, das wäre noch so mein Gedanke dazu, dass man sich das unbedingt angewöhnen sollte, wenn man es nicht schon hat. Weil man da nur gewinnen kann und man halt einfach insgesamt besser wird. Und das natürlich, ich glaube, man muss insgesamt besser sein. Also man muss ein bisschen Erfahrung sammeln und reinspielen, um Table Policing wirklich gut hinzukriegen.
Und ich höre da auch so ein bisschen raus, ihr redet, ich weiß jetzt nicht genau, wie eure Spielzusammensetzung ist, aber ich glaube, ihr spielt wahrscheinlich auch oft mit Leuten, die ihr zumindest ein bisschen kennt, mit denen ihr schon mal gespielt habt. Wie sind denn so eure Erfahrungen? Ihr seid an einem Tisch mit Fremden. Versucht ihr das überhaupt, ein bisschen Table zu policen? Ja? Ah. Freddy hat gerade genickt.
Genau, ich habe halt den Vorteil, dass ich sehr viel halt weiß über Magic allgemein und wie Decks funktionieren, auch was in Precons drin ist, ist ja teilweise, was ich auch hier mache. Ne?
Es hilft.
Was? Es hilft tatsächlich, das Table Policing ist halt einfach auch die Police selbst zu setzen und da, das mache ich selbst in den Tisch, wo ich die Leute nicht so gut kenne. Also, wenn ich Kreaturen habe, mit denen ich angreifen kann, ich mag ein aggressives Spiel, dann greife ich an mit denen. Dann werden die nicht zurückhalten für irgendwas Passives. Dann werden viele dieser Mechaniken trotzdem verwendet, diese kleine Asymmetrie. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr Cutthroat mit meinem Removal, weil wenn die Leute nicht wissen, dass ich extrem viel auf Wert auf Protection in roten Decks setze, zum Beispiel. Und ich in roten Decks so viel mehr Protection from Red spiele, als die meisten Leute denken, damit ich asymmetrische Board-Vibes hab. Dann bait ich die Leute auch ein bisschen rein. Aber grundsätzlich bin ich auch mit Leuten, die fremd sind, häufig die Table Police, weil selten ist eine Gruppe aus vier, selten ist man eine Gruppe, wo wirklich 3 Leute komplette Neulinge sind. Und dann ist es halt auch mein Job ein bisschen von, ich weiß, hey, da sind 2 Leute, die sind erst neu dabei und eine Person, die spielt schon länger und dann bin halt ich, der schon ewig spielt. Dann ist es halt auch mein Job, finde ich, ein bisschen die Person, die auch schon länger spielt, ein bisschen in Schach zu halten damit. Mhm. Damit die auch nicht über die Neulinge einfach rüber weggewinnt oder die überhaupt nicht was machen lässt. Und dann, klar, das ist zwar wieder eine Art von Metagaming, aber sowas kann man halt innerhalb von 2-3 Fragen vor ein Spiel klären. Oder wenn es überhaupt zu einem Spiel kommt. Und auch wenn es bloß so Grundrisse sind, ist, glaube ich, gutes Table-Policing einfach damit verbunden, immer Removal im Gedanken zu haben. Sei es die Person, die selbst Removal spielt oder jetzt das Removal von den anderen. Und auch ein paar anderen, wenn sie vielleicht neu dabei sind, was beizubringen. Also zum Beispiel Cloud of Fairies. Dass es eine Gefahr ist. Das ist auch eine Art von Table Policing, einfach den Leuten zu erklären, hey, ich habe jetzt vielleicht kein Removal. Aber jemanden anders zu sagen, oh, das ist Cloud of Fairies. Und Cloud of Fairies ist eine komplett verrückte Karte und Teil von so und so viel Kombos. Und bitte, bitte, das sage ich jedes Mal, wenn ihr diese Person seid, die was erklärt, seid ehrlich. Ja. Also meine ich wirklich, seid unbedingt ehrlich. Ich hasse es. Ich bin die Person, die erklärt viel. Auch mal aus dem Nähkästchen, auch mal ungewollt. Und ich weiß, dass es ein Problem ist von mir manchmal. Aber ich bin immer ehrlich, was das angeht. Und das ist wirklich, glaube ich, das Oberste, was ich habe. Wenn neue Spieler dabei seid, macht nicht irgendwie, da gibt's eine Kombo, die über 10 Ecken funktioniert, sondern wenn wirklich eine 2-Karten-Kombo da ist oder sowas existiert, dann seid einfach ehrlich mit den Leuten und dann funktioniert das Table Policing auch viel besser. Weil dann hat man auch dann hat das Wort Macht, dann ist das Wort die beste Null-Mana-Karte, die man haben kann.
Das ist, was ich vorhin übrigens meinte, wenn ihr selber. Also ich habe das Problem auch, weil ich halt früher bei Magic Nights im Stream haben wir halt immer alles erklärt. Ich erkläre immer noch meistens, was mein Deck macht, und meistens erkläre ich so weit, dass mir dann jemand meine Sache wegschießt. Juhu! Oh, Freddy nice. Hat sein Precon bekommen.
Mein Bruder ist da.
Meistens erkläre ich so weit, dass mir da was weggeschossen wird, weil jemand doch irgendwie Sorge kriegt. Wenn ihr das macht, nehmt ihr auch, man muss ja, wenn wir schon über Table Policing sprechen, muss man halt auch mal die andere Seite noch betrachten. Ihr nehmt der Table Police oder dem Spieler, der sich dazu aufgeschwungen hat, die Table Police zu sein, bisschen den Wind aus den Segeln. Wenn ihr nämlich selber sagt, pass auf, ich spiele das jetzt, ich habe 2 andere Karten, die damit voll abgehen. Wenn du was removen möchtest, wäre es eine von diesen 3 Karten, die ich gerade beschrieben habe, das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Das nimmt der anderen Person nämlich was weg, nämlich genau diesen Hebel, weil das gehört auch dazu, ganz oft dieser soziale Faktor von Table Policing ist, dass man sagt, okay, pass auf, ich kann es jetzt gerade nicht machen, aber wenn du ein Removal-Spell hast, so wie Freddy gerade gesagt hat, ich würde ihn da drauf jetzt benutzen, weil das ist jetzt noch ungefährlich, aber wenn eine einzelne Karte noch ein ETB, also so, wenn du sie nicht countern kannst, sobald die dann auf dem Schlachtfeld ist, setzt diese Combo zum Beispiel ein. Hm. Damit lenkst du ja, wieder hatten wir vorhin, lenkst du die Ressourcen von anderen auf ein Ziel, das ebenfalls nicht deins ist, und sparst dir damit Ressourcen und hast was kaputt gemacht, was du selber auch nicht haben willst. Aber das kann man halt auch andersrum benutzen. Also man kann auch sagen, ich kann verstehen, wenn du es removen würdest, weil es ist wirklich eine sehr gute Karte. Aber guck mal, auf der anderen Seite liegt immer noch die Darksteel Forge. Er hat jetzt nicht viel auf dem Board, aber es könnte ja kommen. Und ich meine, er hat eine Crashing Drawbridge. Kenner des Commander Kompass wissen, dass wir sie lieben. Eine Artefakt-Kreatur, die man tappen kann, um allen anderen Kreaturen Eile zu geben. Das heißt, der kann viel spielen und in einem Zug dann richtig abgehen. Also entweder das oder die Crashing Drawbridge oder meine Karte, du hast die Wahl. Ich habe festgestellt für mich persönlich, wenn man einfach sehr ruhig und besonnen ist und sagt, hier, guck mal, du kannst aus 3 Sachen auswählen, eine davon gehört mir, da muss man damit leben, dass manchmal einem das eigene zerschossen wird. Das hat aber, und das ist das Schöne an Commander, meistens ist es das, was Freddy ganz am Anfang gesagt hat, hat man dann dem nächsten Zug Ruhe, weil die Person dann sagt, okay, ich habe dir gerade was kaputt gemacht. 2-mal hintereinander mache ich's nicht. Sollte er nicht abhalten. Bei sehr gefährlichen Sachen sollte man immer einschreiten, aber meistens passiert es nicht. Und das hilft einem dann wieder.
Ja, also gerade bei mir aus einer Sicht von einem einigermaßen neuen Spieler, also so neu jetzt auch nicht, kann ich euch sagen, wenn ihr, wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, weil ihr mich hinters Licht führt und sagt, nein, so schlimm ist das gar nicht. Mm. Und dann nehme ich was anderes weg und ihr gewinnt auf einmal nächste Runde. Alles, was ich daraus lerne, ist, euch nie wieder zu vertrauen, wenn ich mit euch Magic spiele. Absolut. Es ist schön, dass ihr dann gegen den absoluten Noob gewonnen habt, der gerade das erste Mal an einem Magic-Tisch saß. Congrats to you, aber das ist, das hinterlässt auch so ein Licht auf einem Menschen. Und ich habe die Befürchtung, dass ich teilweise so ein Mensch bin, weil ich oft Deals abschließe, so, ich tu dir nichts. Und dann bin ich so, aber ich könnte dich jetzt auch rausnehmen. Tut mir leid. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch so, wie geht man damit um, wenn das so, ich meine, wenn man policet, für manche Leute ist man dann bestimmt auch immer die Fun-Police. Also dieses, oh, du nimmst mir meinen Spaß, weil du countest mir jetzt das dritte Mal mein Commander weg. Wie geht ihr damit um nach dem Spiel? Oder merkt ihr, dass sich das in andere Spiele überzieht, wenn ihr mit denselben Personen spielt?
Tatsächlich passiert mir das auch nicht so oft, weil meistens ist dreimal die gleiche Person zu countern. Wenn jemand ein Ursa-Deck spielt und du countest ihn dreimal Ursa, dann sagst du, Junge, hättest du instant 15 Mana gemacht und das Spiel an dich gerissen? Ja, ist wahrscheinlich meistens die Antwort. Deswegen, das ist ein sehr häufiges Gut, das wird erklärt. Und wenn man es halt einfach wirklich sagt, nein, ich habe meinen Commander einfach nicht spielen können, denn ich habe gar nichts gemacht, meine Hand war kompletter Müll, dann hat man, und man hat es dreimal weggecountert, dann hat man halt vielleicht einfach mit Kanonen auf Tauben geschossen. Weil man so viel Angst hatte, weil jemand anders den Commander hatte oder so. Mhm.
Also,
Das ist was ich jetzt dann einfach mal Fritz vorwerfe mit Mishra. Sein absoluter Hass gegenüber den Grixis Mishra. Okay.
Kann ich aber nachvollziehen, muss ich sagen.
Er behandelt aber jedes Mishra-Deck, als wäre es unser alter Kumpel Marx Mishra-Deck.
Ja, das kann ich verstehen.
Aber es ist auch wichtig, manche Spiele sind einfach für überhaupt keine Table Police gedacht. Wenn es das dritte Spiel am Abend ist, die Leute haben schon zwei davon gemacht, oder es ist jemand, der erst mal reinkommt, erst mal runterkommt, lass uns ein kurzes, schnelles Spiel haben und dann spielen wir eine ernstere Runde. Und dann ist man so aufs Tischpolicing aus und das da alles. Da gehört keine Polizei, das ist eine Party. Die Leute wollen schnell sein. Die Leute wollen, dass es in einer Stunde vorbei ist. Dann seid nicht die Tischpolice. Dann spielt aggressiver. Dann haut auch mal was raus und dann spielt auch mal suboptimal. Dann spielt nicht den fünften Boardwipe, auch wenn ihr wisst, dass es heißt, stirbt einfach. Weil es ist cooler, wenn dann jeder einen Spaß hat. Nicht jedes Spiel ist dafür da, um zu gewinnen. Und nicht jedes Spiel hat den gleichen Stellenwert. Weil, ja klar, es gibt Spiele, wo man dann sagen könnte, ja, aber ich kann noch zwei Boardwipes zünden und dann ziehe ich mich vielleicht in irgendwas und hab doch eine Chance. Oder in der gleichen Zeit spielt man zwei Spiele und gewinnt eins und verliert das andere. Ja. Und ich glaube, das ist auch, weswegen ich sage, das ist keine so gute Strategie, sondern eher ein Mindset, was zwar Karten erfordert, damit man das überhaupt umsetzen kann. Deswegen könnte man sagen, ja, es ist eine Strategie. Aber tatsächlich, es ist einfach, das gleiche Deck muss nicht die Table Police sein, auch wenn es damit gebaut ist. Wenn einfach der Tisch sagt, okay, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Weil wenn ich jetzt eine Cloud of Fairies erkläre und das und das und das und die Leute wollen bloß schnell, die wollen eh schon raus, weil in einer halben Stunde macht der Laden zu oder so.
Ja, oder die S-Bahn kommt oder so.
Ja, das ja genau. Dann bitte, das ist, Zeit ist eine Ressource. Und eine Table Police hat, ich glaube, das ist was Wichtiges. Zeit ist eine echte Ressource. Wenn jemand erwachsen ist oder auch in der Uni oder auch was auch immer und dann sagt, er nimmt sich 3 bis 4 Stunden aus seinem Tag, um Magic zu spielen, dann will der auch Magic spielen. Und wenn man jetzt hat aber die Leute als Polizei quasi effektiv Hostage hält oder sagt, nein, aber das hat jetzt so zu tun, man zieht ein Spiel 2,5 Stunden lang und jetzt ist der so, ich weiß nicht mal, ob ich denn überhaupt noch ein Spiel anfangen kann in der Zeit.
Ja, das ist blöd.
Dann seid nicht die Table Police. Dann seid für was Aggressiveres bereit und dann macht auch mal ein Missplay. Also ich habe eh gerade so ein bisschen eine kleine Krise mit meinem Talia und Gitrog Monster Deck, denn es ist ein Enchantress Deck, das mir unglaublich viel Spaß macht und das Deck darf nicht mit Hirn gespielt werden. Wenn das Deck mit Hirn gespielt wird, also teilweise sind die Card Choices so komplett wild. Da ist Amalia und Wildgrowth Walker drin, ohne Wege, dies zu tutoren. Das ist eine Combo, wo Amalia sofort auf 21 Power geht und das Board wiped. Und ein 60 Leben macht. Ist es gut in den Deck? Nein. Will ich überhaupt mein Board wipen? Nein. Aber ist es cool zu machen und haut es rein? Ja.
Und dazu habe ich was Passendes, Freddy.
Ja.
Es gibt nämlich noch eine Art von Table Police, die auch nervt und die, von der ich jedem abraten würde. Wir haben jetzt öfter mal gesagt, Table Policing ist Metagaming. Das stimmt in der Hinsicht, dass man die Karten kennen muss und die gängigen Kombos und ein bisschen auch die Decks der Playgroup, in der man spielt. Es ist nicht cool zu sagen, hey, wir spielen alle und du bist immer die letzte Person, die das Deck aussucht und du suchst dann immer exakt das Deck aus, das irgendein anderes Deck kaputt schlägt. Das ist auch Metagaming, aber das ist die blöde Art von Metagaming und das kann man einmal machen, vielleicht am Abend. Ich würde es generell nicht machen, ich finde das dumm. Manchmal denke ich mir auch, wenn alle so ihre Commander haben, denke ich mir, shit, eigentlich ist Brian die komplett falsche Wahl an dem Tisch.
Ja.
Aber da bist du schon an dem Punkt, wo alle anderen Entscheidungen wären dann, ja gut, dann nehme ich lieber was gegen das Token-Deck. Da weiß ich, das ist gefährlich. Oder ich nehme was, damit ich das Control-Deck raushauen kann. Das sind alles Überlegungen, die kann man schon machen. Ich finde, wenn man es zu häufig macht, ist es extrem nervtötend. Und das ist auch kein guter Stil. Also das ist dann auch kein, das ist auch nicht wirklich Table Policing, weil Table Policing zieht den Reiz, den es hat, zieht es daraus, dass man, weil es eben kein eigenes Deck ist, dass man einfach auf Dinge reagieren kann, dass man sich auf seinen Kopf verlassen muss und ein bisschen auf sein Geschick eine Situation einzusetzen. Und das ist komplett weg, wenn ich sage, ja, okay, ich weiß, du spielst dieses eine Deck und ich weiß, ich habe ein Deck, das hat 3 Karten drin. Die sind so dermaßen Todesdecks für dich, du kommst zu gar nichts mehr in diesem Spiel. Das ist ja nicht Table Policing, das ist nämlich einfach, da muss ich mein Gehirn nicht einschalten. Das ist einfach unfair. Und das ist sowas, das würde ich auch nicht machen. Ich würde auch drauf, das würde ich tatsächlich ansprechen bei anderen Leuten, auch wenn ich sonst sehr tolerant bin und auch meine Kröte schluck. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mehrfach ein Deck ausgesucht hat, nur um mein Deck spezifisch kaputt zu machen, würde ich, glaube ich, was sagen.
Ja, das kann ja mit Talia und das Gitrock-Monster auch sein. Aber, weil zum Beispiel, wenn du einen Waldog spielst und all deine Kreaturen kommen getappt rein, dann kannst du nicht mehr angreifen. Das wäre was passieren könnte in dem Fall. Aber ganz ehrlich, Grund, weswegen ich Talia erwähne und weswegen ich habe noch eine zukünftige Folge darum, ist genau, weil dieses Deck kann kein Table Policing betreiben, weil das einfach coolen Shit in einem Deck ist, den ich mag. Und deswegen mag ich das Deck. Und ja, es ist Enchantress-themed, und es hat sehr viele Enchantress-Aspekte. Aber selbst darüber mache ich mir keine Sorgen, weil eine der Gründe, weswegen ich immer von Enchantress-Decks abspringe, ist, weil ich hasse dieses Gameplay von Spiel ein One-Mana-Enchantment, zieh 2 Karten, spiel ein One-Mana-Enchantment, blablabla, mach deinen Zug ewig, mach gar nichts oder gewinn sofort. Bin ich kein großer Fan davon. Ich habe das Deck mit einfach Zeug, was ich cool fand und rumliegen gehabt habe, baut und jetzt macht's mir Spaß und es gewinnt auch und es hat Möglichkeiten. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt reingehe und einen Table Police Aspekt einbaue, mache ich mir zu viel Gedanken über das Deck auf einmal. Und ich habe Angst, dass ich mir das Deck damit aktiv ruiniere. Weil den Spaß, den ich von meinem Talia und Gitrock Monster Deck bekomme, ein ganz anderer Spaß ist als den, was ich von meinem Greasefang hole. Auch wenn sich beide sogar die Farben teilen.
Das ist, glaube ich, etwas, ich finde es jetzt witzig, weil ihr jetzt gerade beide in den letzten Sätzen oder in den letzten paar Minuten immer wieder viel den Aspekt Spaß mit drin hattet. Und ich glaube, das ist auch so halt das Große und Ganze, worum es eigentlich geht. Alle kommen an den Tisch zusammen, um Spaß zu haben. Klar gibt's Matches, in denen es ein bisschen was um was geht oder man möchte ein geiles neues Deck zeigen, ein bisschen kompetitiv werden und sowas. Aber schlussendlich soll jeder aus diesem Abend, diesem Tag oder was auch immer nach Hause gehen können und sagen, das waren ein paar geile Matches. Und da ist es wahrscheinlich halt, das ist etwas, wo ich denke, wo wahrscheinlich jeder angehende Policer so ein bisschen drauf schauen sollte, man sollte noch Spaß am Tisch haben. Auch wenn jemand übermächtig ist und vielleicht dann aber die ganze Zeit nur weggeblockt wird und man sieht schon, der zieht jetzt so eine Fresse und hat keinen Spaß dran, dann ist das auch nicht schön. Auch wenn er die härtesten Karten spielt und alles. Aber ja. Also zumindest, das ist zumindest meine Meinung, dass jeder so ein bisschen Spaß haben sollte, ist schon gegeben. Außer man macht sowas, wie Jochen gerade gesagt hat, das Deck explizit dafür aussuchen, um anderes zu countern, nicht cool. Das geht auch wieder rein. Jung, habt einfach Spaß miteinander.
Ja.
Hat endlich Spaß.
Habt endlich Spaß. Ihr seid hier, um zu entspannen, von der Arbeit runterzukommen.
Und zu gewinnen. Und zu entspannen. Und Spaß zu haben. Und wenn ihr eins davon nicht habt, ist euer Abend scheiße.
Genau. Aber ich möchte, ich glaube, ich möchte jetzt nochmal kurz das Resümee ziehen, weil wir haben jetzt eine ziemlich lange Diskussion gehabt. Table Policing ist nichts Einfaches. Aber tatsächlich mit dem Mindset mal heranzugehen, wie kann man Kontrolle über Removal zu bekommen, ob es einem überhaupt Spaß macht, und wie kann man eben dazu führen, dass Spiele gespielt werden, die auch den, die auch ein Net Positive haben, weil es muss ja nicht sein, dass mein Spiel das gleiche ist, was euch Spaß macht. Aber im Großen und Ganzen ist halt sehr viel mit Erfahrungswerten. Ich möchte einfach nur mal das Stigma ein bisschen ausleuchten, weil Table Policing kann super spannend sein für den Spieler und für den Tisch am Ende vom Tag. Das kann zu coolen Momenten führen. Und es muss halt mit Bedacht gemacht werden. Und ich hoffe, dass in der Folge, das, was ihr gehabt habt, vor allem diesen Bedacht mitbekommen habt. Deswegen würde ich es einfach mal ans Herz legen, sich ein bisschen genau mit dem Thema nochmal auseinanderzufassen. Oder ob man vielleicht ein Deck macht, in dem man das mal ausprobiert. Und wenn es euch nicht gefällt, dann glaub mir, es ist nix. Das ist nix verloren. Es ist wirklich nix verloren. Ja.
Ich habe es am Anfang der Folge schon mal gesagt, ich hatte in meiner Karriere als Magic-Spieler bisher ein Control-Deck und ich habe es nach zwei Matchen auseinandergenommen, weil ich hatte absolut keinen Spaß daran, dass meine Gegner nichts machen konnten. Fand ich super langweilig und es ist absolut okay, wenn es euch auch so geht.
Ja, absolut. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt zur Karte der Woche kommen, gibt's noch mal einen ganz kurzen Shoutout an die Leute, die dafür sorgen, dass die Karte der Woche immer in gutem Zustand ist. Nämlich Ultimate Guard. Ihr könnt, die Grünen, die ich jetzt hier habe, die grünen Cortex Sleeves, würden nicht ganz so gut zur Karte der Woche passen heute. Außer ihr spielt Simic.
Oder vielleicht auch.
Dann wäre es wieder okay. Oder irgendeine andere Kombination. Aber die Karte der Woche wäre da drin auf jeden Fall gut aufgehoben. Und selbst wenn ihr gerade schon alles gesleeved habt, dann holt euch auf jeden Fall einen Return to Earth Boulder und riecht ab und zu dran. Nur um den Geist des Literaten in euch immer am Leben zu halten, denn es riecht wirklich wie ein Buch.
Ja. Ultimate Guard, einfach beste, gibt Buchgeruch in Massen. So, in Druck, wie sonst nichts
anderes. Neuer Slogan. Ultimate Guard hier. Wir sind ab sofort Marketingagentur für euch.
Ja. Ich habe ein bisschen eine komische Karte der Woche, weil ich habe schon sehr lange keine mehr mitgebracht, was ich komisch finde. Und es ist der Vizier of Tumbling Sands. Manche Leute werden es vielleicht kennen, was der macht. Der ist 2 und ein Blau für ein 1-3 Human Cleric, der tappen kann und man enttappt eine Target permanent. Oder für 1 und ein Blau discardet man die Karte und zieht eine Karte. Gleichzeitig, wenn er gecycelt wird, dann darf man eine Target permanent tappen. Die Leute kennen die vielleicht wegen Lotus Field. Und ich habe in der letzten Folge Lotus Field kurz erwähnt. Ein Land, das für 3 Mana tappen kann, aber wenn es reinkommt, muss man 2 opfern. Blau hat mittlerweile sehr viel coole Untap-Shenanigans. Also auch dafür, dass sie Untap-Target-Permanent sagen. Und ich mag den Vizier of Tumbling Sands genau deswegen, weil diese Landbase mit Simic-Ländern, mit den Bounce-Ländern, man kann den Vizier of Tumbling Sands dann theoretisch einfach für umsonst cyclen, weil man cycelt ihn und dann enttappt man wieder das Land, das für 2 Mana tappt und kann daraus wieder quasi sofort sein Mana zurückholen. Oder mit Lotus Field macht man sogar noch 1 Mana extra. Ich finde, das ist ein sehr underutilized. Also ich mag diese Art von Karten sehr gerne, das River Kelpie aus Strixhaven macht was sehr ähnliches. Oder der Fate Stitcher von damals, der Unearth hat. Und ich glaube, diese Karten sind einfach komplett out of favor gefallen. Also man kennt halt mittlerweile zwar Mana-Dorks noch in, also Mana-Dorks in grün kein Problem, aber blau hat sehr viele tatsächlich, die auch noch interessant sind, weil sie einfach ein Permanent enttappen können. Und ich glaube, man kann tatsächlich sehr viele Decks damit einfach pimpen, in denen man solche Tap-Länder, die für mehr Mana tappen, einbaut. Also, ich meine, es ist ja auch sehr interessant, wenn ihr, sagen wir mal, ein Azorius-Deck spielt und statt Fetch-Länder, die ja durchaus was kosten können oder die auch off-color sind, oder ihr nur das eine Flooded Strand habt, einen Lotus Field ins Deck packt, der nur 2 Euro kostet, glaube ich, statt die 15 von einem Flooded Strand. Das bringt euch 2 Permanente in den Friedhof, die ihr später mit sowas wie den Sun Titan holen könnt. Gleichzeitig habt ihr aber noch den Vorteil dann, wenn ihr einen Lotus Field in das Deck packt, dass ihr Visi of Tumbling Sands mit reinpacken kann, der euch sogar eine Karte zieht und Mana generiert dann in dem Fall und selbst einen 3-Mana-Body ist, der reanimiert werden kann. Gleiches gilt für Unearth in Schwarz oder einfach mit den Cost Reduction Dingen in Verzauberungen in Grün, die mehr Mana machen und sogar in roten Decks hat man sehr viele geile Tap-Fähigkeiten wie Kiki-Chiki, was zu verrückten Zeug führen kann damit. Ich finde einfach diese Art von Effekt super stark und ja, die Buddies sind meistens overcosted. Aber ich glaube, das ist, aber vor allem der Visi of Tumbling Sands, glaube ich, lohnt sich einfach mal zu spielen, einfach wegen den anderen Karten. Und es ist was mega Starkes tatsächlich.
Und also das alles, was du gesagt hast, gerade war ja Value. Man kann das auch auf die gute alte aggressiv-defensiv Weise verwenden und einfach sagen, gut, ich enttapp mir einen Blocker. Oder ich enttappe jemand anderem einen Blocker und ziehe noch eine Karte, also für 2 Mana. Das ist ja immer so das Ding. Das ist eine klassische Karte von, ja, der ist gut, wenn du ihn auf dem Feld liegen hast, weil der enttappt dir deine Mana-Dogs oder dein Länder oder was auch immer du möchtest. Der kann dir auch dann noch Blocker enttappen. Die Leute werden, das ist, glaube ich, eine ganz gute Karte, um Removal zu ziehen, weil die Leute werden, wenn du es 2 oder 3 Mal gemacht hast, werden sie dir wegschießen.
Ja. Yeah.
Aber du kannst halt auch für nur 2 Mana eine Karte ziehen und den gleichen Effekt haben. Und dann ist es überraschend und es ist witzig. Und dann hast du es immer noch im Friedhof, das Teil, und kannst damit lauter tolle Dinge machen, wie Freddy gerade gesagt hat. Also es ist eine sehr vielseitige Karte. Und außerdem eine Amonkhet-Karte. Und Amonkhet ist eins der schönsten Sets flavormäßig.
Ja. Ich mag einfach diese Effekte sehr und statt sowas wie einen Fate Stitcher zu empfehlen, ist das, glaube ich, ein besserer Einstieg. Testet die mal aus. Die sind
Kauf gut. Dir davon 8 Stück, Marius.
Ich bin gerade am Schauen. Ich baue gerade so ein bisschen auf meinen Mirko Obsessive Theorist rum. Das war auch ein Precon, was mit Murder of Call of Mana rauskam. Das ist ein 1, blau und schwarz. Hat Flying Vigilance, das ist ein I3. Worum es eigentlich geht, ist, dass am Beginning des Endsteps, dass ich mir eine Kreatur aus meinem Friedhof zurückholen kann, die Power niedriger hat als Mirko. Mhm. Und bei einer 1-3-Kreatur ist das halt schnell passiert. Und für so einen Effekt einfach dazu noch sagen zu können, ich werf die ab, ich habe sie genau da, wo ich sie haben möchte, und zieh noch eine Karte dazu und habe quasi am Ende meiner Runde diese Karte auf dem Feld für nächste Runde bereit. Also, ich das ist quasi bestellt. Will jetzt nicht sagen, dass ich das nebenbei gerade gemacht habe, aber
sehr gut. Denk dran, 8 Stück.
Ja, Entschuldigung. Okay. Es ist das Maximum auf Kartenmarkt. Du kannst aber auch mehrere Dinge machen. So, so ich glaube, damit entlassen wir euch in die Zukunft. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Marius wird jetzt halt öfters mal dabei sein, weil
also immer.
Das war einfach nice.
Marius ist jetzt immer dabei. Öfters hat sich so anbietet, er hat uns, unter dem sichtbaren Bereich eine Knarre auf uns gerichtet. Nein, er wird einfach immer dabei sein.
Ja.
Und muss uns nicht mit einer Waffe bedrohen dafür.
Nein, ehrlich, ich freue mich. Das macht super viel Laune, einfach nach Elternzeit am Abend mit Leuten über nerdige Themen zu reden. Das ist ja Schöneres.
Das stimmt. Also, seid nächstes Mal wieder dabei.
Ja. Ciao, ciao, Kakao.
Schönen Abend. Und